ARD Sounds.
Es ist im Prinzip die größere Variante des Gimbals, weil die Kameras, die Sensoren, die hier raufkommen, die haben ja 120 Kilo, beziehungsweise teilweise für unsere Marinegeräte bis zu 300 Kilo, die da stabilisiert werden können.
300 Kilogramm Technik im Flug stabil halten. Das klingt nach Hightech für extreme Einsätze. Genau solche Systeme baut die SOMAG AG in Jena für Flugzeuge, Schiffe und Fahrzeuge aller Art überall auf der Welt. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor, die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Bei mir im Studio zu Gast sind Lisa Graf, Verwaltungs- und Marketingleiterin, und Andreas Steps, der Geschäftsführer der SOMAG AG. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herr Steps, SOMAG ist in einer Nische Weltspitze. Wie erklärt man denn jemanden auf der Straße, was genau Sie da eigentlich bauen?
Also ich erkläre es immer so, dass man sich ein mittelgroßes bis kleines Flugzeug vorstellt, was ein Loch im Boden hat, und durch dieses Loch werden Luftbildaufnahmen gemacht mit einem überdimensional großen Fotoapparat, und dieser muss ja senkrecht gehalten werden, und um die Flugbewegung auszugleichen, und das machen unsere Geräte. Sie halten praktisch, sie gleichen die Bewegung des Flugzeugs aus in den drei Achsen, die es in der Luft gibt, wird das ausgeglichen, sodass gestochen scharfe Bilder senkrecht nach unten gemacht werden können. Zum Beispiel, wie man sie bei Google Maps sehen kann, aber eben künstlich verschlechtert, damit man nicht, sagen wir mal, die Details so sieht. Also auf einem richtigen Luftbild kann man schon sehr viel mehr erkennen.
Das heißt, Sie sorgen dafür, dass es richtig gute Bilder werden, und Google Maps macht sie dann nochmal schlecht.
Genau, also ob die jetzt nochmal künstlich runterrechnen oder ob sie gleich in anderer Qualität aufnehmen oder so, das wissen wir jetzt nicht genau. Na, das ist ja ganz einfach zu sehen, dass man sich das eben vorstellen kann, wie das Endprodukt aussieht oder aussehen kann.
An zwei Punkten hake ich gleich mal nach.
Ja.
Flugbewegungen, wissen wir ja alle, was das bedeutet.
Ja.
Je kleiner das Flugzeug, umso wilder kann das ja auch sein, glaube ich. Oder ist das gar nicht so abhängig von der Flugzeuggröße?
Es hängt schon auch von der Flugzeuggröße ab. Aber selbst wenn man in einem normalen Verkehrsflugzeug mal mitgeflogen ist, weiß man ja, was da für Bewegungen entstehen können, und die sind zwar jetzt von den Winkeln nicht so sehr groß, wenn man aber die Höhe berechnet und dann den Winkel, also würde das schon eben auch mit diesen kleinen Bewegungen im Flugzeug eine relativ große Abweichung am Boden geben.
Also weil man ja diese lange Brennweite hat vom Flugzeugboden bis zum
Richtig, das, die fliegen ja,
Boden, was weiß ich,
5, 6, 7.000 Meter hoch, und dann kann man da eine kleine Bewegung im Flugzeug, könnten ja dann locker 50 Meter am Boden oder sowas sein.
Punkt 2, Sie sprachen von überdimensionaler Kameratechnik. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist da verbaut?
Ja, die Sensoren, also die Kameras, die können ja gleich mal bis zu 100, 150 Kilo wiegen. Also die im Flugzeug eingesetzt werden, die auf unseren Landgeräten eingesetzt werden, die sind noch schwerer. Und die haben natürlich also Megapixel jenseits der über 100. Also das weiß ich nicht genau, das ist so schnelllebig, das ändert sich dann auch ständig, und dann sind auch nicht nur eine Kamera verbaut, da sind bis zu 8 Stück zum Beispiel in einem Element verbaut, um eben entsprechend eine große Datenmenge zu erzielen.
Nun war ich ja bei Ihnen in Jena, in Ihrer Firma, und habe mir dort von Ihrem Mitarbeiter Johannes Dreier mal so ein Gerät zeigen lassen.
Also das ist jetzt unsere GSM 5000, das größte und neueste Gerät von unserer Airborne-Sektion.
Und ist einen halben Meter groß etwa? Ich versuche es gerade irgendwie zu vergleichen. Das ist jetzt nicht so ganz einfach. Es ist ein riesiges Loch in der Mitte.
Genau.
Da kommt was rein?
Da kommt der Sensor rein, um im Prinzip dann durch das Loch im Flugzeugboden nach unten zu gucken, um sozusagen die Fotos, die Daten aufzunehmen.
Also der Rahmen wird fest mit dem Flugzeug verbunden, und es gilt, das, was hier in der Mitte in dieses Loch reinkommt, stabil zu halten, absolut waagerecht zu halten.
Ganz genau. Und das machen wir im Prinzip, indem wir die drei Achsen, also Roll, Pitch und die Driftachse, entsprechend stabilisieren.
Mhm.
Und das können wir auch gerne mal demonstrieren, indem wir das Gerät dann anschalten.
Ich habe für mein Handy so ein Gimbal. Ich dachte ja, damit kann man heutzutage alles lösen, aber geht nicht.
Es ist im Prinzip die größere Variante des Gimbals, weil also eine Art von Gimbal halt für die größeren Geräte, weil die Kameras, die Sensoren, die hier raufkommen, die haben ja 120 Kilo, beziehungsweise teilweise für unsere Marinegeräte bis zu 300 Kilo, die da stabilisiert werden können.
Das schafft mein Gimbal nicht, definitiv. Das ist richtig, okay. Also es ist tatsächlich auch nur das gleiche Prinzip. Irgendwie werden drei Achsen bedient und gemessen und dann ganz schnell ausgeglichen.
Ganz genau.
Okay. Meiner hat so kleine Elektromotoren. Wie machen Sie das?
Wir haben im Prinzip unterschiedliche Ansätze. Wir haben hier ein hydraulisches System, damit wir auch schnell diese hohen Gewichte stabilisieren und ausgleichen können.
Genau. Ich hoffe, der Ölwechsel ist nicht so oft nötig.
Der ist so selten möglich. Also das passiert alle 10 Jahre vielleicht mal vielleicht.
Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal an.
Ja. Das ist sozusagen schon der Stabilisierungsprozess.
Mhm. Das geht zu schnell, ja?
Ja. Und wenn ich jetzt eine Seite mal anhebe, dann sieht man, hört man auch schön so. Jetzt versucht sie das im Prinzip auszugleichen und man sieht, dass dann die Oberfläche gleich bleibt, beziehungsweise wenn ich hier mal zum Beispiel drehe, sieht man hier die Drift, die entsprechend immer in eine Richtung bleibt und guckt.
Okay. Genau.
Das Ganze natürlich in den Limitierungen, das heißt, wenn wir über einen gewissen Winkel hinausgehen, da kann natürlich nicht weiter stabilisiert werden.
Also Loopingflug wäre jetzt nicht machbar.
Ganz genau, ganz genau.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns. Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
Okay, Looping ist uns allen ein Begriff, aber Drift, Herr Stepps, erklären Sie mal kurz, was ist Drift?
Jetzt erklären wir Drift. Wie kann man das erklären?
Wir können auch mal kurz einen Schluck Kaffee dazwischen bringen.
Ich kann es nur zeigen. Also es gibt eine Roll, eine Yaw-Achse und die driften. Ja, man kennt es vom Auto, wenn man sagt, man driftet um die Kurve. Ja, also ich kann es nur zeigen. Wie soll man es erklären?
Also es ist eine seitliche Bewegung, wo man quasi aus dem...
Genau, also ich habe die X-Achse.
Aus der
die,
Fahrtbewegung nach der Seite.
Genau, also wenn das Flugzeug zum Beispiel einen Seitenwind bekommt, und die Nase sich zum Beispiel nach 5 Grad nach links oder nach rechts verbiegt, das ist die Drift.
Und das gleicht Ihr Gerät auch mit aus.
Genau.
Jetzt haben wir noch von Fotos gesprochen. Funktioniert die Stabilisierung auch für Videos, also für Bewegtbild?
Videos eher nicht, aber man kann Fotos machen, man kann mit dem Laserscanner Punktwolken erfassen oder Thermalaufnahmen machen, wie zum Beispiel jetzt aktuell werden viele Städte beflogen, um diese, naja, man hat ja das Problem, dass die Städte immer wärmer werden im Sommer und so weiter. Also mit Thermalkameras kann beflogen werden, mit Scannern können Küstenstreifen beflogen werden, es können Trassen beflogen werden, Hochspannungsleitungen, Bergbau und so weiter.
Auf das Technische kommen wir nochmal zurück. Mhm. Schuld an allem ist ja Ihr Vater, richtig?
Genau so ist es, ja.
Das müssen wir jetzt natürlich erklären,
ja, genau.
Was ist da passiert und wann und warum.
Also es war so, dass mein Vater zu DDR-Zeiten bei Zeiss gearbeitet hat und er war einer der Letzten, die nach der Wende sozusagen entlassen wurden.
Was hat er dort gemacht?
Er war dort in einem ganz anderen Bereich tätig, das ist der heutige Bereich oder die heutige Firma Numeric. Die haben Messsysteme gebaut für Maschinen und so weiter. Und er hatte dann, wie gesagt, war 95 sozusagen entlassen worden und war dann noch ein Jahr in irgendeiner Auffanggesellschaft oder so und hat sich 98 praktisch nochmal entschlossen, sich selbstständig zu machen mit einem Ingenieurbüro. Da ging es mehr oder weniger erstmal nur um Auftragsentwicklung, um Prototypenbau, um Dienstleistungen und so weiter.
In welchem Alter war er damals?
Er war über 50 schon, genau. Jetzt ist er 82 und guckt auch ab und zu nochmal in der Firma vorbei, ob wir das alles hier richtig machen. Aber ja, eher selten. Also ich glaube, er hat sich jetzt ganz gut zur Ruhe gesetzt.
Aber er klopft sich nicht auf die Finger und sagt, ja, so eine Mann, das jetzt nee,
das
aber
hat er,
machen.
Das hat er eigentlich nie gemacht, weil es auch schnell zu viel wurde. Und er hätte gar nicht, also man hätte alleine bei unserer Firma, man hätte alleine nie alles überblicken können. Genau, ja, und dann gab es das Ingenieurbüro die ersten Jahre. Und man ist aber zu der Erkenntnis gekommen, dass es doch besser ist, wenn man eigene Produkte hat, wenn man eigene Geräte hat. Und somit ist es dann 2001, 2002 zur Gründung der SOMAG AG Jena gekommen. Mit dem Ziel, eigene Produkte zu bauen, eigene Geräte zu bauen und die am Markt zu etablieren. Diese Stabilisierungsplattform, die wir heute bauen, gab es in einer Vorgängerversion, will ich mal sagen, schon bei Zeiss in Jena. Diese wurde aber nach der Wende eingestellt, weil es das gleiche Produkt auch bei Zeiss und Oberkochen gab und somit eine Konkurrenz im eigenen Konzern oder im eigenen Unternehmen herrschte und das war nicht unbedingt gewünscht. Also ein Komplettsystem für ein Flugzeug, was Luftbildaufnahmen macht, besteht aus Kamera, der Stabilisierung und ein Flight Management System. Und wir haben aber nur die sogenannte Mount aufgegriffen, haben diese komplett neu entwickelt und diese dann am Markt etabliert ab 2004.
Gab es da einen Bedarf damals irgendwie, der geäußert wurde, oder wie ist Ihr Vater darauf gekommen, genau diese Dinger zu bauen?
Der Bedarf war eigentlich relativ klein, geplant mit 3 bis 5 Geräten pro Jahr, wurde geschätzt. Wir hatten da einige Firmen, die auch heute noch sozusagen am Markt sind, die es schon länger gibt, mit denen hatte man dann Kontakt aufgenommen und die haben einen Bedarf von 3 bis 5 Geräten prognostiziert.
Aber ich will es trotzdem nur mal verstehen. Es muss ja irgendwo herkommen, warum gerade diese Technik? Es hätte ein Mikroskop sein können besonders, es hätte keine Ahnung, was sein könnte,
aber nein. Das waren die sogenannten Netzwerke, die sogenannten Beziehungen, die man hatte. Ja, also man kannte jemanden, der einen kannte bei Zeiss in der Abteilung, oder die kannten sich ja auch alle früher irgendwie untereinander. Und der hatte damals die Entwicklung forciert bei Zeiss in Jena. Und den kannte mein Vater. Und von denen haben wir uns sozusagen den Start dort abgeholt. Also ein bisschen eine Starthilfe hat er uns gegeben, um diese Geräte zu bauen. Und wir hatten eine Firma in Nordrhein-Westfalen, die sozusagen auch schon geschichtsträchtig ist, die gibt's auch schon seit 50 Jahren, die auch zu DDR-Zeiten schon teilweise mit den Systemen aus Jena gearbeitet hat. Und die haben prognostiziert, dass da jetzt viel kommen wird. Und dann stand auch im zweiten Schritt an, dass viele noch mit analogen Kameras rumgeflogen sind in der Luft. Und da, genau wie im privaten Bereich, stand der Wechsel von analog zu digital an und das zeichnete sich auch in der Airborne Luftbildbranche ab. Und das haben wir gesehen, als Chance genutzt und gesehen, um da Fuß zu fassen.
Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, mit dem Schritt ins Digitale ist die Nachfrage einfach größer geworden?
Ja. Also es ist ja so, man kann jetzt ja auch mit aufs Private runterziehen. Ja, früher habe ich im Urlaub einen Film gemacht hier mit 24 Bildern oder so.
36 gab es auch.
Ja, 36, genau. 100, 200 und 400er Belichtung, kenne ich noch. Ja, und heute, was mache ich heute? Ja, also meine Frau, die macht im Urlaub 500 Bilder, das dauert länger, die dann die 400, die nichts geworden sind, da zu löschen. Ja, und genauso ist es auch, wenn ich heute ins Internet schaue, möchte ich ständig, jedes halbe Jahr, jedes Jahr möchte ich neue Bilder haben von der Welt oder von irgendwelchen Naturereignissen oder von irgendwelchen leider irgendwelchen Kriegsgeschehen, wird ja auch sieht man ja ständig in der Presse. Ja, und der Bedarf ist immer höher geworden und es ist ja auch mit der digitalen Technik einfacher, Sachen zu speichern oder es ist ja alles viel 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 einfacher.
Wie ging das los damals? Basteln im Keller oder in der heimischen Garage oder?
Nee, gar nicht. Unser Firmensitz war im Technologie- und Innovationspark in Jena, in einem Gründungszentrum. Dann hat man natürlich gewisse Möglichkeiten bekommen, gewisse Förderungen, gewisse Starthilfe, will ich es mal nennen. Ja, und da saßen wir die ersten 10 Jahre in den Räumlichkeiten und haben dort halt Büros gehabt und eine kleine Werkstatt und eine Montage.
Wenn Sie sagen wir, heißt, Sie waren da schon mit dabei?
Genau, ich habe eigentlich die Firma seit Anfang an mit begleitet, habe während meines Studiums und während der Ferien und so weiter immer mit dort gearbeitet, habe auch mein Praktikum dort gemacht und habe sogar meinen Vater, als er krank geworden ist, als wir, sagen wir mal, Krisen hatten, ihn dann auch schon vertreten während meines Studiums.
Das war was für ein Studium?
Feinwerktechnik, nannte sich das damals noch, heißt heute SciTech und das war bei der Fachhochschule in Jena, heute Ernst-Abbe-Hochschule.
Das heißt, Sie können auch die Dinger selber richtig bauen?
Naja, ich überlasse das lieber meinen Kollegen, ja, also ich hab's gelernt, mehr oder weniger, um die Sachen zu verstehen. Um die Sachen nachzuvollziehen, aber die Techniker bei uns oder die sind schon besser. Also bei uns soll jeder das machen, was er am besten kann. Und ich bin der Meinung, dass ich mit meinem Team zusammen, mit unseren Kollegen zusammen, doch die Leute, die verschiedenen Charaktere da gut zusammenhalten kann.
Ab- und Umsatz, war das eine zarte Kurve, die nach oben ging, oder gab es da irgendwann so einen Sprung, wo Sie dann vielleicht auch sogar erschrocken waren, erstaunt waren?
Also wenn man es über die ganzen Jahre sieht, war es schon eine Kurve. Ja, also es ist schon dann wirklich immer mehr geworden. Wir haben ja am Anfang nur mit 1-2 Sensorherstellern zusammengearbeitet und Stück für Stück sind dann immer mehr dazu gekommen. die dann wieder die neue Sensoren in den Markt gebracht haben oder die auch schon länger Sensoren hatten und der Meinung war, ich muss die eigentlich nicht stabilisieren. Und die haben wir aber auch mit vielen Veranstaltungen und Treffen und so weiter überzeugt, dann auch unsere Systeme zu kaufen. Also gerade was so diese Laserscanner und so weiter sind, die sind früher alle oder fast alle unstabilisiert geflogen. Jetzt kommt man doch auf den Trichter, diese zu stabilisieren, um noch bessere Ergebnisse zu bekommen.
Dann bleiben wir gleich mal bei den Sachen, bei den Sensoren, wie Sie sagen, die also von Ihnen stabilisiert werden. Laserscanner, was mache ich damit?
Damit nehme ich sogenannte Punktwolken auf oder kann also kann Höhenmodelle machen, kann Wälder befliegen. Also mit den Laserscannern komme ich, glaube ich, teilweise durch das Laub durch und kann Bodenbeschaffenheiten im Wald oder sowas befliegen oder messen und so weiter.
Kameras hatten wir noch. Was gibt's noch? Radar?
Ja, Radar wird aber nicht aus einem Flugzeug, also das wird eigentlich mehr dann von Schiffen oder von Landfahrzeugen genutzt.
Da sind Sie ja auch im Einsatz.
Genau, wir haben dann, also die ersten Jahre hatten wir uns auf die Airborne-Branche sozusagen konzentriert und als wir da dann wirklich gut Fuß gefasst haben, haben wir uns überlegt, wo kann ich denn unsere Stabilisierungstechnologie noch einsetzen und haben dann erstmal ein Gerät für Marine- und Landanwendungen entwickelt und weiter später dann auch eine komplette Produktpalette. Also es ist so, dass wir für die Airborne-Branche drei Geräte haben, klein, mittel, groß und jetzt auch für die Marine- und Landbereich auch eine ganze Produktpalette für verschiedene Anwendungen halt. Einstiegsmodell, mittlere Sensoren und dann für die ganz schweren Sensoren.
Wenn Sie so sagen, haben wir entwickelt, das klingt so, aber da muss ja irgendjemand sich Gedanken machen von Grund auf, wie gehe ich es an, wie baue ich es auf, was sind die Bedingungen?
Naja, von Grund auf musste man es nicht, weil es ja Gott sei Dank das Airborne-Gerät schon, wie ich vorhin sagte, schon gab. Und das Prinzip, also dieses Airborne-Gerät, was wir am Anfang gebaut haben, das hat ein hydraulisches Prinzip, was sich sehr gut macht für schwere Lasten. Mhm. Und was durch unsere Weiterentwicklung als sehr stabil ausgezeichnet hat, das haben wir dann auch für die Marine- und Landgeräte übernommen, also für die schweren Lasten aufnehmen können. Und für die leichteren Sensoren, die auch billiger sind, wo auch die Stabilisierung dann irgendwie billiger oder preiswerter sein soll, haben wir ein neues Konzept sozusagen entwickelt. Und das hat unsere Entwicklungsabteilung mehr oder weniger und unser Entwicklungsleiter mit seinen Leuten, da werden dann verschiedene Ideen, verschiedene Konzepte erarbeitet und die werden dann diskutiert und dann wird sich für eins entschieden.
Jetzt muss ja irgendwo ein kleiner Sensor erstmal messen, was für eine Bewegung stattfindet im Flugzeug, im Auto, im Schiff.
Genau.
Und die dann möglichst schnell an die Motoren oder an die Hydraulik weitergeben.
Genau.
Und die müssen das dann ganz, ganz schnell umsetzen.
Sehr gut erklärt, genau.
Wie groß ist denn die Verzögerung dann oder gibt es die nicht?
Das sind die sogenannten Gyrosensoren oder Gyrosensoren, die wir auch kennen. In einfacher Version haben wir die alle in unseren Handys oder in unseren Autos. Und die messen die Bewegungsänderung. Mhm. Und das geben die dann an die Elektronik weiter. Und diese Elektronik mit der ganzen Rechnereinheit und so weiter, die sagt dann dem Motor so, du musst jetzt dich so und so weit bewegen, dass wir das ausgleichen. Das passiert im Millisekundenbereich.
Na, bei uns Menschen wären da jetzt 5 Sekunden erstmal vorbei
gewesen. Naja, also 5 Sekunden ist aber schon, da sind sie schon Rentner, also so ein paar Millisekunden, sagt man ja im Auto.
Hm? Okay.
Genau, aber das sollte ähnlich schnell gehen oder noch schneller.
Also es ist wirklich quasi im selben, innerhalb einer Sekunde, sage ich mal, ist es auf jeden Fall ausgeglichen. Aber es müsste doch eigentlich sogar noch schneller sein.
Es geht noch schneller. Also die Reaktion ist schneller. Aber das kann schon, das Gerät an sich braucht ja auch noch hat ja noch einen Verfahrweg und diese Zeit kommt noch mit dazu. Aber die ist, die muss gar nicht so schnell sein. Man denkt immer, das bewegt sich so, dass die nicht hinterherkommen oder so, aber das ist gar nicht so. Also das schaffen die locker. Auch wenn es turbulent ist. Also wenn das dann, sagen wir mal, im Flug so turbulent ist, dass unser Gerät es nicht mehr schafft, dann wird auch ein erfahrenen Piloten schon schlecht und dann wird auch nicht mehr geflogen. Also das Wetter muss schon halbwegs passen.
Also Sie können tatsächlich Bewegungen ausgleichen bis an die Grenzen eines Flugzeugs?
Ich würde das behaupten, bis an die Grenzen eines Piloten. Okay. Das Flugzeug sollte noch ein bisschen länger halten.
Ja. Jetzt haben wir über die Sensoren gesprochen. Früher gab es da ja die klassischen Kreiselsysteme. Also da, wie man das als Kind kennt, so ein kleiner Kreisel, der immer in Waage bleibt sozusagen.
Genau, das war ein sogenannter mechanischer Kreisel. Und das ist auch heute noch so, nur nicht, dass die eben mechanisch mehr funktionieren, sondern mit irgendeiner Elektronik. Also es ist sozusagen Massenware, wird produziert. Aber wie jetzt die Elektronik genau in diesen Gyro funktioniert, das müssten wir dann einen Kollegen fragen.
Alles gut, dafür gibt's ja die Techniker.
Richtig. Ich war nur als Kind jeder das, immer was er kann, ne?
Fasziniert von diesen Kreiseln. Insofern, das war schon sehr beeindruckend. Wir sind auch sehr in die Tiefe ihrer Technik gegangen. Das klingt alles so simpel, aber was waren denn oder sind noch immer die größten Herausforderungen beim Bau solcher Stabilisatoren?
Also ich würde die technischen Herausforderungen nicht unbedingt an erste Stelle jetzt stellen. Also wir haben so gute Leute, dass ich mir da weniger Sorgen mache. Die kriegen das hin und wenn sie es nicht hinkriegen, dann wird was anderes sich überlegt, bis es hinbekommen. Also die haben schon auch ihre Sorgen und bei manchen Kollegen, die sagen immer grundsätzlich, nee, das kann ich nicht, das wird nicht, das schaffe ich nicht und dann am nächsten Tag, ja, ich habe alles fertig. Also das, wir haben gute Leute, also da mache ich mir weniger Sorgen. Die Umsetzung ist das, was physikalisch irgendwo möglich ist, für uns lösbar. Was die Problemchen halt sind die Wale kennen. Ja? Also sei es irgendwelche politische Lagen, sei es irgendwelche Finanzkrisen oder Fachkräftemangel und so weiter und so weiter.
Politische Lagen, reden wir von Bürokratie?
Ja, Bürokratie ist, ja, also wir haben früher, hat es eine Kollegin gemacht, ja, jetzt sind wir zu zweit, zu dritt, die da irgendwelche Meldungen machen und sonst irgendwas und vieles wird doppelt und dreifach gemacht und sehr umständlich gemacht und so weiter. Ja, das ist nicht schön, könnte man vereinfachen. Aber eine positive Meldung habe ich. Wir mussten früher immer bestimmte Umsätze an die Deutsche Bundesbank in jedem Monat melden, was ich als absolut sinnlos empfand, weil das können andere machen, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber das wurde jetzt, die Schwelle für diese Meldung wurde jetzt erhöht. Also man musste früher Umsätze ab 12.500 Euro melden, das haben sie jetzt auf 50.000 Euro Geldfluss, wenn keine Ware dahinter steht. Also das gilt für Dienstleistungen, für Reparaturen und Service und so ein Zeug. Und das ist jetzt nicht mehr, das haben sie jetzt also sozusagen erhöht, das haben sie abgeschafft, das ist gut. Das ist eine erkennbare Erleichterung. Es ist 5 Minuten Arbeit im Monat, die da wegfallen, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Da sieht man dann doch, dass sich Leute den Kopf machen, um irgendwie das zu vereinfachen.
Das hört man sehr gern.
Mal ja, ja, man Lob muss, ich meine, man muss ja auch mal was Positives sagen, wenn man immer nur schimpft, das bringt auch nichts.
Das werden wir uns alle ganz groß über unsere tägliche Arbeit schreiben. Sehr gut. Wir haben über das Flugzeug viel gesprochen. Mir fehlen noch die Schiffe und die Landfahrzeuge. Was sind da die Herausforderungen? Was ist da anders?
Ja, das ist einmal die Herausforderung, dass wir bei den Airborne-Markt oder bei dem Airborne, in der Airborne-Branche sind wir da in einer Nische tätig, die weltweit sehr klein ist, wo sich die ganze Branche oder fast die ganze Branche kennt.
Wie groß ist sie denn, die ganze Branche, ja, wenn Sie das so sagen? Sind es zwei oder drei Konkurrenten oder mehr?
Also Konkurrenten für unsere Stabilisierungsplattformen im Airborne-Bereich sind es zwei oder drei. Ja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal sind das Firmen, die sich dann eine Zeit lang mehr darauf konzentrieren, dann wieder eine Zeit lang das nicht so ernst nehmen. Was unser Vorteil ist, dass wir uns nur auf die Stabilisierung konzentrieren und eben nicht die Komplettsysteme vertreiben, was unter anderem unsere Mitbewerber machen. Was ich aber damit sagen wollte, ist, also dieser Markt ist relativ überschaubar, man kennt sich und man ist dadurch auch schnell durch unsere Vorteile, ich weiß nicht, ob das später noch kommt, sind wir da eben relativ schnell zum sogenannten Standard geworden. Bei den Marine- und Landgeräten ist es aber so, naja, da muss man erstmal die richtigen Leute oder die richtigen Firmen oder die richtigen Institute finden, die Systeme überhaupt brauchen. Und dann, es geht ja auch schon teilweise in militärnahen Bereich, wo man, ja, wo das alles sehr konservativ ist, wo das alles sehr langsam geht, wo Projekte mal 6-7 Jahre dauern und wo man auch als kleine Firma, nenne ich es mal, auch nicht ohne weiteres überhaupt reinkommt. Mhm. Ja, und das sind unsere Herausforderungen. Also wir sind viele Jahre jetzt schon dran. Wir haben uns da etabliert in bestimmten, auch wieder kleineren Nischen, aber an die richtig großen Player sind wir noch nicht rangekommen. A, weil die vielleicht selbst was haben, oder B, weil es eine gewisse Schwierigkeit gibt, wie man an die rankommt.
Also sind wir jetzt, wenn wir im nicht-militärischen Bereich sind, auf welchen Schiffen oder auf welchen Fahrzeugen sind Sie da vertreten?
Na, da gibt es zum Beispiel Anwendungen auf Schiffen, die Tiere für Walbeobachtungen zum Beispiel oder für, also eigentlich nur, was so in den Naturbereich geht. Ansonsten, dann wird es schon militär. Da gibt es zum Beispiel unbemannte Boote, die die Küstenstreifen nach irgendwelchen Minen oder nach irgendwelchen Altlasten absuchen. Oder es gibt auch Bojen, die Küstenstreifen überwachen. Zum Beispiel, wenn es um die ganze Flüchtlingssache geht, ja, also viele Länder schotten sich da ja ab. Das sind so Anwendungen für den Marinebereich. Naja, und im Landbereich gibt es eigentlich nur so für die Filmindustrie und so weiter. Ist es interessant, wenn vom Auto halt irgendwelche Aufnahmen gemacht werden. Ansonsten geht das auch alles eher in den militärnahen Bereich.
Welcher Film wurde schon mit Ihrer Technik gedreht?
Das kann ich nicht sagen. Wir haben unsere eigenen Filme bis jetzt gedreht.
Gucken wir mal ganz kurz, wir müssen es ja irgendwie für den Hörer bildlich machen. Ja. Also sagen, auf dem Schiff und man kann dann im Uferbereich irgendwie Minen oder eben auch Flüchtlinge sehen. Wie wäre das, wenn Ihr Gerät nicht unter der Kamera ist und wie sieht's aus mit Ihrem Gerät unter der Kamera? Kann man das irgendwie beschreiben?
Ja, das kann man gut beschreiben. Man kann sich so vorstellen, wenn unser Gerät eben nicht an Bord wäre. Die Kamera hat ja nur einen gewissen Bereich, wo sie aufnehmen kann. Ja, und wenn das eben eine Welle zum Beispiel kommt, dann geht die Kamera halt runter und ich sehe nur das Meer oder sie geht halt hoch und ich gucke in den Himmel, ja, und kann eben nicht den Küstenstreifen sehen. Und wenn ich unser Gerät darunter montiere, gleicht das diese Wellenbewegung halt aus, so dass ich immer schön fixiert auf den Küstenstreifen oder Landbereich oder was auch immer schauen kann und dann eben mir keiner verloren geht oder der Radar, der die Mine detektieren soll, eben die permanent in Sicht hat und eben nicht nur, wenn es gerade mal hoch oder runter geht.
Jetzt stelle ich mir vor, da stampft noch ein großer Schiffsdiesel unten im Bauch des Schiffes, schafft natürlich auch Vibrationen in so einem Kahn. Dafür, helfen Sie da auch?
Ja, dafür haben wir auch eine Lösung. Und zwar haben wir ein sogenanntes passives Schwingungsdämpfungssystem, was wir selbst entwickelt haben. Und das kann der Kunde im Bedarfsfall mit dazu erwerben und kann das eben einsetzen, wenn er es braucht.
Sie trinken jetzt Kaffee, bevor der ganz kalt ist. Ich frage mal die Frau Graf zwischendurch. Jetzt haben wir ganz viel Technik gehört, Frau Graf. Sie sind die Marketing-Chefin sozusagen. Das heißt, Sie müssen das an den Mann oder auch die Frau bringen. Gefühlt ist es ja schon ein Männerthema. Ich weiß es nicht. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen irgendwie. Aber stecken Sie da so tief drin? Können Sie das so vermitteln oder geht es da um ganz andere Fragen?
Ich glaube, dass es manchmal auch ein Vorteil ist, vielleicht nicht so tief in der Thematik drin zu stecken, weil man dadurch manchmal ein bisschen besser den Blick fürs große Ganze hat. Und ich glaube, dass manchmal dadurch auch besser schafft, jemanden zu erklären, der auch nicht so drin steckt. Also das kann mitunter auch ein Vorteil sein. Und das Wissen, was einem fehlt, das hat man sich über die Jahre angeeignet. Also die Kollegen, die sind da alle sehr hilfsbereit und da kann man immer fragen. Und das eignet man sich dann über die Zeit auch an, um das in den groben Zügen zu verstehen. Und ich glaube, das ist im Wesentlichen auch ausreichend, weil wenn es dann wirklich um die technischen Details geht, dann ja.
Was ist denn das große Ganze? Fahrzeug bewegt sich, Bild bleibt ruhig oder?
Genau, am Ende geht es ja darum, dass wir unseren Kunden den Nutzen von unseren Geräten verdeutlichen und einfach aufzeigen, was liefern wir für einen Mehrwert mit unseren Geräten. Und im Endeffekt geht es darum, zu zeigen, wie verbessert sich die Datenqualität, die sie aufnehmen. Das schaffen wir meistens über gute Gegenüberstellung, Datenaufnahme ohne Stabilisierung, Datenaufnahme mit Stabilisierung mit unserer Plattform. Darum geht es einmal, zu zeigen, mit unseren Geräten werden eure Daten besser. Ihr könnt sie wirtschaftlicher aufnehmen, zum Beispiel im Flugzeug. Es braucht weniger Befliegung. Wir bieten die und die Vorteile. Darum geht es im Wesentlichen bei uns im Marketing. Und eben auch zu verdeutlichen, wie vielfältig unsere Produkte eingesetzt werden können. Also den Kunden wirklich zu verdeutlichen, welche Möglichkeiten sie überhaupt haben mit unserer Plattform. Also welche Sensoren draufkommen, wie vielfältig die einsetzbar sind und dass wir da einfach auch Geräte offen sind. Also dass wir nicht wie bestimmte andere Hersteller nur für einen bestimmten Sensor, für ein bestimmtes Produkt eine Stabilisierung bieten, sondern dass unsere Stabilisierung im Prinzip offen ist für eine ganze Bandbreite an Sensoren, für Antennen, wir haben es schon gesagt, für Radarsysteme, für Hyperspektralkameras, für Infrarotkameras. Also es gibt eine ganze Bandbreite und für die sind wir im Prinzip offen, die können wir stabilisieren, solange die Spezifikation des Sensors zu unserer Mount, zu unserer Stabilisierungsplattform passt. Und darum geht es am Ende, um die zwei Punkte im Wesentlichen. Und damit wollen wir im Prinzip neue Kunden für uns gewinnen.
Und dann kommt der Kunde und sagt, ich habe hier Kamera XY, macht mir das passend dafür? Oder sagen Sie dann, wir haben das und das, Sie bräuchten die und die Kamera?
Sowohl als auch. Also es gibt tatsächlich Interessenten, die an unseren Stand kommen und sagen, wir haben das und das Problem. Habt ihr dafür eine Stabilisierung oder eine Lösung? Wo wir dann gucken, wie können wir da weiterhelfen? Weil in meisten Fällen kommt man da gut zusammen. Andererseits gehen wir eben auch proaktiv, auch in dem Bereich, auf Sensorhersteller zu. Und machen einfach unsere Technologie bekannt. Also
Achso, Sie gehen zu den Kameraherstellern und
genau,
sagen dann,
wir machen das im Airborne-Bereich im Prinzip genauso, dass wir ja im Prinzip mit den Sensorherstellern unser Gerät weitervertreiben. Also wir arbeiten primär als OEM-Partner. Das heißt, wir stellen die Plattform her, verkaufen die an die Sensorhersteller und die verkaufen das dann wiederum als Komplettlösung an den Endkunden. Zum Beispiel ein Unternehmen, was Befliegung anbietet. Und im Marine- und Landbereich machen wir das genauso. Da gehen wir auch auf die Sensorhersteller zu, sagen, wir haben eine Lösung zur Stabilisierung, bieten das an, versuchen den Mehrwert zu verdeutlichen, dass eben klar wird, okay, mit unserer Stabilisierungsplattform kann euer Sensor vielleicht noch bessere Daten erheben, dass die das wiederum auch als Komplettlösung weiterverkaufen können.
Der Mehrwert muss ja sehr deutlich gemacht werden, weil das ist ja auch nicht billig, was sie da machen, ne? Können wir kurz mal über so eine Preisgrößenordnung sprechen?
Weiß nicht, möchtest du dazu was sagen? Oder?
Ja, also die Geräte gehen bei 25.000 Euro los. Das sind die Einsteigermodelle und es geht bis 75.000 Euro. Das sind dann die ganz großen.
Also nichts für die Hobby-Haushaltskasse logischerweise?
Oh, das kommt drauf an, wie solvent derjenige ist und was er für Hobbys. Meine, wenn ich...
Gab es schon Privatleute, die auch zu Ihnen gekommen sind? Und
wir hatten einmal eine Anfrage von einem Privatmann, der... das Problem hatte, dass sein Hund auf seiner Yacht seekrank geworden ist und der wollte gerne sein...
Sagen Sie jetzt nicht das Hundekörbchen stabilisieren.
Ja, der wollte sein Hundenester stabilisieren. Das war ihm aber doch dann zu teuer. Also er war bereit, die Hälfte auszugeben. Allerdings hätten wir ihn, das haben wir aber nicht gesagt, aber es ist eh nicht zum Geschäft gekommen, wahrscheinlich nicht helfen können, weil unsere Stabilisierung nicht den Höhenversatz, ja, wenn ich ein Schiff habe und die Welle kommt, ja, dann geht das ja auch hoch und runter. Mhm. Und diesen Höhenversatz, den kann unsere Stabilisierungsplattform ja nicht ausstabilisieren. Und deswegen wäre der wahrscheinlich seekrank geblieben, der Hund.
Wo wir gerade bei solchen Themen sind, was ist denn so die, die verrückteste Einsatzmöglichkeit, die Sie kennen und welche beeindruckt Sie am meisten? Wo sind Sie besonders stolz drauf? Wo
also Gerät verrückt können wir das nehmen, was wir gerade hatten und wo wir sehr stolz drauf sind, ist auf die letzte Open Skies Maschine, die durch die Bundesregierung gekauft wurde. Das war schon ein größeres Flugzeug, es war ein Airbus A319 und der wird eingesetzt für das Open Sky Projekt. Das ist ein Zusammenschluss der NATO und der ehemaligen Warschauer Paktstaaten, die sich irgendwann vom Ende des Kalten Krieges sozusagen erlaubt haben, gegenseitig zu befliegen und auszuspionieren, in Anführungszeichen. Und da wird durch verschiedene Staaten werden da Flugzeuge bereitgestellt. Und die Bundesrepublik hatte eins wohl in den 90er Jahren, was nicht mehr zur Verfügung stand, musste sich praktisch also immer bei anderen Ländern Maschinen leihen. Und jetzt vor 19 wurde ein neues Flugzeug durch die Bundesregierung, durch die Bundeswehr angeschafft. Und in diesem Flugzeug sind 4 Geräte von uns verbaut. Und es sind auch keine Geräte direkt von der Stange. Das ist praktisch nochmal eine Neuentwicklung gewesen, um den hohen Standards der Bundeswehr oder so oder wen auch immer also standzuhalten. Also da waren nochmal höhere Anforderungen, als es in der, in Anführungszeichen, normalen Luftbildbranche sind, notwendig. Und das haben wir gemacht, haben wir auch viel dabei gelernt. Ja, und das ist einsatzbereit, das Flugzeug.
Und hoffentlich auch unterwegs.
Ja.
Ich war bei Ihnen in Jena, war wirklich sehr beeindruckt. Was die Produktion angeht, war es für mich, sage ich mal, überschaubar. Also von der Größenordnung. Wenn jetzt irgendein Land, irgendein Unternehmen kommt, sagt, da sind wir wahrscheinlich wieder im Militärischen, sagt, ich möchte gern lassen wir es nicht Panzer sein. Ich möchte gern 500 Fahrzeuge damit ausstatten. Und Sie würden den Auftrag bekommen. Ja. Können Sie das lösen?
Ja, wenn der nicht die 500 auf einmal möchte. Also es ist kein Problem, wenn der, also kennen Sie jemanden, ja, dann immer her damit.
Sie sind als Hidden Champion ausgezeichnet worden, ja, weil Sie Marktführer sind. Jetzt definieren wir mal den Markt. Wie groß ist der? Reden wir vom Weltmarkt?
Also in der Airborne-Branche sind wir der Marktführer. Wir selber können das nicht so richtig messen, haben aber einen Kunden, der Kamera-Marktführer ist sozusagen unser Kunde und der hat mal Analysen angestellt, dass dieser gemeinsam mit uns ungefähr 50-60% des Weltmarktes beherrscht und der Rest auf die 2-3 Mitbewerber sozusagen sich aufteilt.
Wie viel bleibt denn in Deutschland von Ihrer Technik?
Das ist relativ wenig, also wenn es irgendwas 3-4% oder irgendwas sind. Also es gibt 4-5 Befliegungsfirmen in Deutschland, größere Befliegungsfirmen, wo wir bis auf einen unserer Geräte im Einsatz sind. Und es gibt auch noch so ein paar kleinere, die aber, ja, die haben vielleicht ein Flugzeug und die machen mal wieder was, dann machen sie wieder mal nichts und das ist schlecht überschaubar. Aber von den 5 großen sind wir bei 4 eigentlich vor Ort.
Vor Ort ist ein schönes Stichwort für den Support. Das heißt, wenn dann was kaputt ist und Sie sind weltweit unterwegs, dann gibt's für Ihre Techniker lange Anreisen.
Das passiert sehr selten. Wir können,
weil Sie so gut produzieren.
Wir produzieren sehr gut, ja. Wir können sehr viel über die Fernwartung machen. Also der Kunde hat ein Problem, kommt mit irgendeiner E-Mail zu uns und meistens kriegt er eine E-Mail zurück, mach mal bitte das und das und das, also und dann funktioniert das wieder. Also meistens sind es bloß irgendwelche Kabel oder es ist ein Häkchen falsch gesetzt oder es ist irgendein Bedienungsfehler.
Also Sie kennen die in Anführungszeichen Schwachstellen Ihrer Geräte dann auch?
Zumindest wenn es eine Weile dann wenn es eine Weile läuft, wenn es eine Weile im Betrieb ist, ja. Aber wir kennen das und es gibt auch immer wieder die gleichen Fehler, wo wir dann eine Anleitung aus der Schublade ziehen oder beziehungsweise aus unserem Ordner auf dem Rechner und dann kriegt er eine Anleitung, mach mal das und das und das und dann funktioniert es meistens. Und in den 20% der Fälle, wo das nicht funktioniert, muss das Gerät dann zu uns und entweder der Kunde bekommt ein Servicegerät.
Der berühmte Ersatzwagen.
Jawohl. Oder der Kunde ist clever und wenn die Flugsaison beendet ist, schickt das Gerät vorab schon zum Service. Dann kann das gewartet werden und dann können auch schon, manche Sachen sieht man ja vorher schon, wenn sie denn kaputt gehen, können die vorher schon gewechselt werden und er kriegt das dann nach einer gewissen Zeit wieder und hat ein sicheres Gerät für die nächste Saison.
Was ist so da die weiteste Lieferstrecke, die Sie meistern müssen?
Alles. Also USA, Kanada, Australien. Wir liefern überall hin, auf die ganze Welt.
Sind Sie da auch manchmal vor Ort und gucken, wie Ihre Technik eingesetzt wird oder also ist das nicht so Ihr Ding?
Eher weniger. Also ich selber sowieso nicht unbedingt, aber die Kollegen.
Die Marketingchefin dann.
Ja, zum Beispiel. Oder die Kollegen, die also letztens war der Kollege in Japan auf einer Reise. Und da war dann auch vor Ort, hat es dann gleich, also war auf einer Messe und hat vor Ort gleich dann mal ein paar Kunden besucht und hat mit denen geredet, ja.
Haben Sie mal drüber nachgedacht, vielleicht noch eine ganz andere Technologie in Ihr Portfolio mit aufzunehmen? Vielleicht noch was ganz anderes oder was sehr Artverwandtes anzubieten, um sich zu erweitern?
Naja, im Moment sind wir ja beschäftigt mit der Marine und Land mit diesen Anwendungen, die jetzt sicher in den Markt zu bringen und zu etablieren. Und das wird jetzt unsere Aufgabe für die nächste Zeit sein. Ich sagte ja, das ist alles sehr konservativ, das dauert alles sehr lange, das ist alles sehr zäh. Da braucht man einen langen Atem. Und natürlich dürfen wir auch nicht die Airborne-Branche aus den Augen verlieren. Immer höchste Standards, besten Support, dass wir da nicht, also man soll sich nicht ausruhen auf seinen Lorbeeren, wie man so schön sagt. Da müssen wir wirklich am Ball bleiben. Das sind die Aufgaben für die nächsten Jahre. Kleinere Weiterentwicklung, aber die großen neuen Sachen machen wir dann, wenn wir uns etabliert haben und wenn Sie den Auftrag für die 500 Geräte besorgt haben.
Naja, und Voraussetzung ist erstmal, dass die Hoch- und Runterbewegung fürs Hundekörbchen dann gelöst wird.
Ja, das wird es sicherlich gehen, aber wenn es nur einen Kunden gibt, ja, oder einen Bedarfsfall, ist das immer, dann rechnet sich's nicht. Also wenn der dann 20 Yachten mit 20 Hunden hat, dann können wir schon drüber reden. Aber so eine Einzelentwicklung sind immer, da bleibt nichts hängen am Ende.
Ich habe eine Kategorie, die nennt sich Gedankensprint. Sind viele Fragen. Ich hoffe auf schnelle und kurze Antworten. Und da Sie schon zu zweit da sind, würde ich auch sagen, können Sie auch beide antworten. Wer schneller ist, ist halt schneller. Dann gibt's die nächste Frage.
Der Gedankensprint.
Womit wären Sie als Kind gern berühmt geworden?
Also ich wollte nicht irgendwie ein Star oder irgendwas sein. Nee, also berühmt, nee. Eigentlich.
Sie hätte ja auch ein Erfinder sein können. Daniel also, Düsentrieb, keine Ahnung. Nee,
also ich habe als Kind schon gemerkt, dass es eigentlich besser ist, wenn man nicht berühmt ist. Und da lebt man ruhiger. Reicht das als Antwort?
Super. Frau Graf?
Nee, tatsächlich auch nicht unbedingt das Berühmtsein. Also das ging dann vielleicht eher, dass man gesagt hat, okay, man studiert irgendwie mal Medizin oder so oder mit dem Arztkoffer gespielt und dann eher in die Richtung zu gehen, aber berühmt nicht unbedingt.
Was ist der erste Gedanke morgens, wenn der Wecker klingelt?
Zu gucken, ob das Kind noch schläft und ich genug Zeit habe, mich fertig zu machen.
auf Schlummern zu drücken und noch 9 Minuten Zeit zu haben.
Ah, da erkennt man auch sofort, welches Gerät da klingelt. Bei Ihnen ist bei mir offenbar das Gleiche. Welche Fähigkeit hätten Sie gern über Nacht erlernt?
Ich glaube, mathematisches Verständnis und logisches Denken und räumliches Vorstellungsvermögen. Ich glaube, das sind so Dinge, die schwerfallen und die über Nacht gekommen wären, wenn man es erlernt hätte.
Es hätte auch singen sein können oder ein Instrument perfekt spielen.
Ich würde gerne weniger aufgeregt sein an solchen Tagen wie heute.
Man merkt es ihn aber nicht an. Alles gut. Welcher Song passt zu Ihrer heutigen Energie?
Also ich höre sehr viel Musik und ich höre auch sehr gerne Musik. Das kommt auf meine derzeitige Stimmung an. Ja, da gibt's manchmal finde ich die total toll, wenn ich die im Auto höre. Oder manchmal nervt's mich dann halt. Das kommt. Aber ich höre ganz gern. Muss ich mich jetzt hier so outen? Also ich höre ganz gern elektronische Musik. Ich höre aber auch ganz gern mal Sonntag mal Schlager.
Ich schweige, Frau Graf.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so kennt. Also ich höre gern so eher so spanischsprachige Sachen, sowas wie Bad Bunny oder Maluma. Also eher so die in Lateinamerika wahrscheinlich eher bekannt sind.
Welches Wort fehlt Ihrer Meinung nach im Duden?
Wahrscheinlich Stabilisierungsplattform.
Ist nicht drin? Nicht geprüft?
Weiß ich nicht.
Nicht geprüft.
Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?
Ich habe...
dass wir fast am MDR vorbeigefahren sind.
Also es gibt so einen bestimmten Humor, wo ich lachen kann. Das sind meistens so irgendwelche Wortspiele, oder? Und da kommt manchmal früh was im Radio. Allerdings ist das ein Partnersender. Das ist die Sputnik Mailbox. Und da ist sowas immer, trifft genau meinen Humor. Und da kann ich doch oft lachen. Und selbst wenn ich früh schon geladen bin oder wenn irgendein blöder Termin in der Firma ansteht, kann ich mir da teilweise lockt das ein Grinsen aus mir raus und das ist, das bringt einen dann gut in den Tag.
Frau Graf, bei Ihnen habe ich so das Gefühl, Sie lachen gerne auch mal über Ihren Chef.
Mit meinem Chef.
Guter Zusatz. Wenn Sie für einen Tag mit jemandem tauschen könnten, mit wem? Wir lassen jetzt den Vortritt.
So generell oder aus der Firma oder?
Vollkommen egal, weltweit.
Weltweit.
Es kann auch eine erdachte Comicfigur sein.
Ich würde mit, wie ist der Robert Geiss?
Warum?
Weil er cool ist. Viele sind ja neidisch auf den, aber ich habe einfach nur Respekt, weil der das alles irgendwo richtig gemacht hat. Find ihn cool.
Okay, gut, lass uns so stehen. Was ist heute völlig normal, was vor 5 oder 10 Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre?
Ich mach Kind krank.
Warum wäre das nicht möglich gewesen?
Weil ich vor 15 Jahren noch keine Kinder hatte. Und weil wir mal als Firma einfach nicht so stark waren, um das, dass ich einfach mal nicht da sein kann.
Einen echten Champion erkennt man an?
Seinem Durchhaltevermögen.
Was sagt der Chef?
An seiner Autorität. Nee, wie sagt man denn nur? Naja, wenn man so... Man ist doch als Mensch oder als irgendjemand immer ist ein bestimmter Typ oder ein bestimmter Charakter oder irgend sowas.
Wie würden Sie sich bezeichnen?
Als Wohlfühlmanager.
Was für ein schönes Wort. Da sind wir nochmal bei der Chefqualität. Sie haben ja eine Menge Mitarbeiter. Wie viele sind's?
35, ja.
Ich habe ja Ihren Neubau in Jena besichtigt. Da ist Platz für weitere 20?
Genau, der Neubau, in dem wir jetzt vor einem Jahr eingezogen sind, der hat uns nochmal weitere positive Eigenschaften mehr oder weniger gebracht. Also wir haben noch größere Räumlichkeiten, bessere Räumlichkeiten, mehr Möglichkeiten zu montieren, zu prüfen und so weiter. Und er wäre im Endeffekt ausgelegt für 55 Leute. Also es würden noch 20 Leute reinpassen.
Sie haben also noch Pläne.
Naja, was heißt Pläne? Klar, wenn die Umgebungsbedingungen, die ich nicht beeinflussen kann, das hergeben, könnte man weiter noch größer werden. Aber ich würde es nicht auf Biegen und Brechen machen. Wir haben die Möglichkeiten und dann gucken wir, was passiert.
Wo sehen Sie die SOMAG AG in 10 Jahren oder 15, wenn es sich da einfacher formulieren lässt?
Also ich sehe sie weiterhin in Jena sitzen und vielleicht in 10, 15 Jahren sitzen schon die Kinder mit da und schnuppern mal rein oder auch nicht, kann man nicht erzwingen. Also das, was wir erreichen wollten oder was ich erreichen wollte, das haben wir mehr als geschafft. Mir ist Sicherheit sehr wichtig, Beständigkeit sehr wichtig und das immer weiter zu etablieren, und das ist eine große Aufgabe, würde ich behaupten.
Das war die SOMAG AG aus Jena, ein Hidden Champion, der Technik baut, die in Stürmen Ruhe bewahrt. Danke an Sie beide, dass Sie heute da waren.
Wir danken, dass wir eingeladen wurden und hier sein durften.
Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine, große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen, direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also, Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden in ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.